Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Ryanair und andere Fluggesellschaften streichen Flüge aus Deutschland oder haben das schon getan. Angeblich, weil Deutschland zu viel Steuern und Abgaben auf die Flüge draufpackt. Ist das die ganze Wahrheit? Das Ziel ist klar, schnelles Internet für alle. Warum ist Deutschland davon noch so weit entfernt? Warum dauert es so lange, bis alle Glasfaser haben? Und deutsche Unternehmen fallen Cyberangriffen so häufig zum Opfer wie noch nie. Was hilft dagegen? Jetzt reden wir erstmal über Nvidia, den Computerspieler. Die haben diesen Namen schon gekannt, als wir alle noch ziemlich ahnungslos waren. Nvidia hat schon vor 10, 15 Jahren Computerchips gebaut, die besonders viele Infos verarbeiten konnten. Und wer solche Grafikkarten hatte, der konnte ziemlich komplexe Computerspiele spielen, ohne dass das Bild irgendwie verzerrt wurde oder gewackelt hat. Also die Teenager, die wollten damals schon Nvidia-Grafikkarten wegen der tollen Chips. Vor 1,5 Jahren hat sich dann herausgestellt, solche Chips sind bestens für künstliche Intelligenz geeignet, um riesige Datenmengen zu durchflügen. Und seither verdient sich der Chip-Entwickler aus den USA eine goldene Nase. Und auch viele, die Nvidia-Aktien gekauft haben. Heute Abend kommen wieder die Quartalsergebnisse raus. Stefan Wolf, Sie beobachten für uns die Börse und eben auch die Börse auf der anderen Seite des Teichs. Geht's bei Nvidia so weiter?
Ja, das sind zumindest die Erwartungen, die sehr hochtrabend sind. Nvidia steht ja, kann man so sagen, stellvertretend für den KI-Boom an den Börsen, für das Schlagwort KI. Denn letztendlich ist es ja so, dass in den vergangenen Wochen und Monaten alles gekauft wurde an den Aktienmärkten, was das Stichwort KI im Munde führte. Deshalb die Erwartungen gerade bei Nvidia äußerst hoch. Allein im laufenden Jahr betragen die Kursgewinne 160%. Innerhalb von 10 Jahren hat sich der Wert der Aktie mehr als 300-facht und deshalb schaut man natürlich ganz gespannt auf die aktuellen Quartalszahlen. 5-mal in Folge war Nvidia in der Lage gewesen, die eigenen Erwartungen und die von bei den Märkten geschürten Erwartungen deutlich zu übertreffen. Auch dieses Mal rechnet man mit starken Zahlen, allein mit einem Umsatzplus von 120% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Nvidia ist auch sowas wie ein Lackmustest für die ganze KI-Branche, haben Sie gerade gesagt.
Das ist richtig. Nvidia ist stellvertretend für den KI-Boom an der Börse, der auch die Kurse macht, muss man ganz klar sagen. Allein an der Technologiebörse Nasdaq wird der Kursaufschwung derzeit von 5, 6, 7 verschiedenen Aktienwerten bestimmt. Der Rest liegt eher wie Blei in den Regalen. KI ist also der Boom der Stunde und deshalb die Frage an Robert Halver, Anlagestratege bei der Baader Bank. Ist künstliche Intelligenz immer noch der Bringer, nachdem sich alle die Finger lecken?
Die künstliche Intelligenz ist nicht totzukriegen. Sie hat auf jeden Fall eine Sonderkonjunktur. Aber das große Aber lautet eben, sie muss Substanz haben. Man muss damit Geld verdienen. Nicht alles, was nach KI riecht, ist auch wirklich dann sinnvoll für die Depots der Anleger. Wir werden auch sehen, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Also nur die Unternehmen, die wirklich auch mit KI Geld verdienen, die daraus was machen können, die werden auch längerfristig Erfolg haben. Die anderen werden große Probleme haben. Man kann es ein bisschen mit Aschenputtel vielleicht erklären. Die Guten ins Kröpfchen, nein, die Guten ins Depötchen und die Schlechten ins Kröpfchen.
So sieht es aus. Es gibt Schätzungen, denen zufolge künstliche Intelligenz erst so in 15 Jahren in den Gewinnen der Firmenbilanzen ankommen wird. Ist das eine realistische Einschätzung?
Nein, das geht definitiv schneller. Also KI hat nichts mit dem Internet vor 20 Jahren zu tun. Wir sehen ja heute schon in vielen Bereichen, in der Medizintechnik zum Beispiel, Industrietechnik, dass die KI immer stärker Einzug hält. Schaut man sich ja moderne Autofirmen an, da sieht man ja, wie gewerkt wird. Da gibt es eben dann die Roboter, die über KI gestützt werden. Es gibt das typische Montagsauto nicht mehr. Das geht weiter und es geht relativ zügig weiter. Aber noch einmal, man muss jetzt nicht sagen, alles, was jetzt KI-mäßig dann auch zu beobachten ist, ist dann ein erfolgsversprechender Faktor. Es muss klar sein, dann muss Geld verdient werden. Aber das sage ich auch, es wird auch immer mehr Geld damit verdient.
Man spricht ja von einer Art industrieller Revolution mit Blick auf die künstliche Intelligenz. Und bei diesem Blick fällt natürlich beim Blick zurück auch durchaus auf, es gibt Grenzen des Wachstums. Der Automarkt ist irgendwann gesättigt. Irgendwann hat jeder ein Smartphone. Wie sieht das bei KI aus? Wachsen da die Bäume in den Himmel oder gibt es da auch eine Grenze?
Der Turmbau zu Babel wird es auch hier auch nicht geben. Aber klar ist, alles, was natürlich leicht zu handhaben ist über eine Maschine, über KI, wird natürlich dann ersetzt. Der Mensch geht also zurück. Es gibt also die große Welle, dass die Schaffenskraft für Menschen durch die KI ersetzt wird. Aber nicht überall. Natürlich müssen auch die Leute her, die die KI immer noch steuern. Also wir sind nicht in der Matrix, wo nachher die KI den Menschen bestimmt. Da sind wir noch lange, lange, lange nicht, wenn überhaupt. Aber wichtig ist natürlich dann im Berufsumfeld sehr stark darauf zu achten, was muss ich in dieser neuen Welt denn für mich für Lehren ziehen.
Als eine Wachstumsbremse wird immer wieder genannt, dass es einen sehr hohen Energieaufwand fordert, um KI in irgendeiner Form zu erschaffen. Sehen Sie das auch so?
Ja, aber die großen Länder, die ja mit KI sehr stark betraut sind, die Chinesen und die Amerikaner, sorgen ja dafür, dass die Energiesicherheit da ist. In Amerika wird ja auch über alternative Energien immer stärker nachgedacht. Sie haben auch genügend Platz, um zum Beispiel dann in den südlichen Bundesstaaten dann auch diese Photovoltaikanlagen aufzustellen. Aber auch das gehört so weit dazu. Auch Amerika oder andere Länder werden natürlich auch weiterhin leider Gottes auch über verstärkten fossilen Einsatz nachdenken. Denn man möchte auf jeden Fall bei der KI die Nase vorne haben. Chinesen oder Amerikaner, denn wer die KI beherrscht, beherrscht wahrscheinlich auch die Welt.
Der Energiebereich ist genannt. Ist KI in der Lage, auch andere Wirtschaftsbereiche mit sich zu ziehen?
KI ist ja kein plastischer Begriff irgendwo, den man da einfach mal auf den Tisch legt, sondern die KI wird sich ja in die Breite entwickeln. Sie wird also alle Industriebetriebe natürlich immer stärker dann umfassen, da Aufgaben lösen, die der Mensch eben nur mit viel Aufwendung dann zu lösen hat. Also das heißt, die KI ist quasi so ein Impuls für alle Wertschöpfungsketten, die wir haben. Ich habe eben die Medizintechnik genannt, die Industrietechnik, das wird sich immer stärker natürlich in die Zukunft entwickeln. Und auch das muss man auch einfach mal fragen. Gibt es irgendwann noch den Fondsmanager, den typischen, oder macht das auch die Maschine?
Das bleibt abzuwarten. Erstmal waren Sie physisch hier. Robert Halver war das von der Baader Bank, Investmentstratege dort.
Der DAX, der reagiert auch sehr empfindlich auf Berichte über die großen Technologiekonzerne in den USA. Da werden die Reaktionen morgen spannend werden. Wo steht der DAX heute?
Ja, heute erstmal eine gewisse Euphorisierung zu beobachten. Der DAX 0,9% im Plus oder 166 Punkte bei 18.847 und damit nur noch gut 50 Punkte entfernt von einem neuen Rekordhoch.
Gibt es noch ein spannendes Unternehmen, auf das wir heute gucken sollten?
Ja, heute eher ein nachrichtenarmer Tag. Die Kursbewegungen eher zufällig, sagt man. Der Kunststoffhersteller Covestro mit 3% plus. Am DAX-Ende befinden sich die Papiere des Online-Händlers Zalando mit einem Minus von 1%.
Dann fehlt uns auf jeden Fall noch der Euro.
Der Euro hat sich um 0,4 Cent verbilligt, kostet im Moment 1,1124 $. Die Umlaufrendite ist um einen Basispunkt gefallen. Auch hier also ein ruhiges Geschäft. Und Gold 6,20 $ billiger als gestern bei 2.510,30 $.
Danke Ihnen, Stefan Wolf, an die Börse nach Frankfurt. Die Organisation der Industrieländer OECD hat kürzlich gesagt, Deutschland hängt bei künstlicher Intelligenz hinterher. Warum? Erstens, es fehlt eine nationale KI-Strategie. Zweitens, Deutschland muss mehr KI-Fachleute ausbilden und anwerben. Und drittens, die KI-Rechenzentrenstruktur muss dringend aufgebaut werden. Deutschland ist also derzeit ziemlich abhängig von KI, die woanders entsteht, vor allem in den USA. Das sagt auch Daniel Abou, Geschäftsführer des KI-Bundesverbandes. Dabei gibt es eigentlich seit 2 Jahren in Deutschland einen Zukunftsrat für KI und neue Technologien. Aber da geht es nicht so richtig voran, sagt Daniel Abou.
Ich glaube, der politische Wille ist da oder die Erkenntnis ist da, hundertprozentig. Aber es ist die Frage, wie man das halt umsetzen kann.
Um Fragen wie diese zu beantworten, hat Bundeskanzler Olaf Scholz vor gut 2 Jahren einen Zukunftsrat gegründet. Die Idee, 15 Fachleute aus der Wissenschaft und renommierten Unternehmen beraten den Kanzler und seine Regierung. Die Chefin des Gewerkschaftsbundes ist ebenso dabei wie der Aufsichtsratschef von Bosch oder der Präsident der Fraunhofer Gesellschaft. 4 Sitzungen hat es seitdem gegeben zu Impulsen für den Innovationsstandort oder Biotechnologie. Allzu viel zu hören ist öffentlich allerdings nicht. Das kritisiert auch Nadine Schön, stellvertretende Fraktionsvorsitzende von CDU/CSU.
Ja, das eine ist, einen Zukunftsrat zu haben, der mit Sicherheit mit klugen und tollen Köpfen besetzt ist. Aber das andere ist dann auch umzusetzen, was dieser Rat empfiehlt oder was generell die Community empfiehlt. Und da sieht es in der Bundesregierung wirklich schlecht aus.
Die Bundesregierung widerspricht. Der Zukunftsrat leiste mit seinen Ideen einen wichtigen Beitrag, um das Land schneller zukunftsfähig zu machen. So sehe das der Kanzler, sagte eine Sprecherin dem ARD-Hauptstadtstudio. Von den Ideen des Rates habe die Bundesregierung beispielsweise bei der Erarbeitung ihrer Pharma-Strategie profitiert. Und bei der künstlichen Intelligenz? Dass die Zeit drängt, davon ist auch der Bundeskanzler überzeugt. Wenige Tage nach der bislang letzten Sitzung des Zukunftsrates sagte Olaf Scholz bei einer SPD-Wahlkampfveranstaltung:
Künstliche Intelligenz ist eine Kompetenz, die es in Europa gibt, die es übrigens ganz stark in Deutschland gibt. Und wir werden es nicht wieder so gehen lassen wie die letzten Male. Künstliche Intelligenz muss auch eine Kompetenz, eine Technologie aus Europa und aus Deutschland sein.
Von Daniel Abou, dem Geschäftsführer des KI-Bundesverbandes, gibt es da keinen Widerspruch. Im Gegenteil. Auch dass es den Zukunftsrat gibt, findet Abou gut, hofft aber, dass es nun konkreter wird.
Ich denke, es ist schon wichtig, sich ein Bild zu machen der ganzen Situation. Aber ich glaube, die Zeit der Pläne sollte so langsam in eine Umsetzungsphase gehen. Wir sind ja schon ein bisschen im Rückstand. Und deshalb ist es schon wichtig, dass jetzt grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden.
Nach der Sitzung des Zukunftsrats heute soll es eine schriftliche Mitteilung geben.
Ryanair streicht ein Fünftel aller Flüge aus Berlin. Ryanair kalkuliert besonders hart, ob Flüge sich lohnen, aber sie sind nicht die einzigen. Auch viele andere Fluggesellschaften haben binnen weniger Jahre viele Verbindungen ersatzlos gestrichen. Da könnte man jetzt denken, das ist zumindest gut für die Umwelt, aber die Flieger, die fliegen ja weiter, nur aber von woanders. Warum ist das so und schadet das den deutschen Passagieren? Micha Erhardt hat recherchiert.
Ab nächstem Sommer will der Billigflieger Ryanair sein Angebot am Hauptstadtflughafen BER um rund ein Fünftel eindampfen. Der Grund? Chronisches Missmanagement an dem Flughafen und zu hohe Kosten. So gibt Ryanair an, dass die Fluggastzahlen am Berliner Flughafen noch um 70% unter dem Niveau vor der Pandemie lägen.
Wenn ein Flughafen, der ja durchaus in einem attraktiven Einzugsbereich liegt, so weit hinterherhinkt in seiner Entwicklung, dann kann es nur am Management liegen, dann kann es nur an dem Angebot liegen, dass der Flughafen seinen Airline-Kunden, aber auch seinen Passagieren macht.
Sagt Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongardt. Auf Anfrage kommentiert der Flughafen Berlin-Brandenburg den Ryanair-Vorwurf des chronischen Missmanagements nicht. Der Flughafenbetreiber könne aber die Kritik an den stark gestiegenen Steuerbelastungen gut nachvollziehen, die der Billigflieger ebenfalls als Grund für seinen Rückzug ins Feld führt. Seit Monaten erheben Airlines, aber auch Branchenverbände wie der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft oder der Flughafenverband ADV den Vorwurf, dass die Kosten in Deutschland zu hoch seien. Neben der Luftverkehrssteuer vor allem auch die Luftsicherheitsgebühr und die Flugsicherheitsgebühr. Der ADV rechnet vor, dass deswegen in den vergangenen 10 Jahren rund 200 Strecken von deutschen Flughäfen weggefallen seien. Ralf Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes.
Wenn wir in Deutschland Sonderabgaben haben, hausgemachte Wettbewerbsverzerrungen wie eine Luftverkehrssteuer, wenn wir die höchsten Kosten haben für die Luftsicherheit, dann sagt einfach eine Airline, die habe ich nicht im europäischen Ausland. Und das sieht man an der Reaktion von Ryanair, aber andere Airlines kehren auch Deutschland den Rücken.
Der Luftwirtschaftsverband BDL führt aus, dass sich seit 2019 die Mehrkosten in Deutschland gegenüber den günstigsten Abflughäfen in Europa pro Flug von 2.000 auf 4.000 Euro verdoppelt hätten. Deswegen kämen immer mehr Fluglinien zu dem Schluss, dass sich Flüge von und nach Deutschland nicht mehr lohnen. Allerdings machen Luftfahrtexperten wie Heinrich Groß-Bongardt für die Verlegung von Strecken innerhalb Europas noch einen anderen Grund aus. Zwar seien die Kosten gestiegen, doch gäbe es vor allem einen Mangel an verfügbaren Flugzeugen.
Und deshalb setzen sie das, was sie da haben, natürlich in den Ländern, auf den Flughäfen an, an denen sie den größten Profit erzielen können. Die hohen Kosten sind sicherlich nur ein Argument. Gäbe es genug Kapazität, dann würden sie sicherlich auch die Flugzeuge in Deutschland einsetzen. Aber so optimieren sie einfach ihre Marge.
Denn schließlich würden flugwillige deutsche Passagiere nur deswegen, weil die ein oder andere Airline Strecken an andere Standorte in Europa verlegt, nicht von dort aus losfliegen können oder wollen. Kurz, vergleichsweise hohe oder niedrige Kosten innerhalb eines Landes gelten für alle Fluglinien gleichermaßen. Schließlich streicht man beim Verkehrsclub Deutschland, VCD, vor allem die Lenkungswirkung einer Luftverkehrssteuer heraus. Zudem sei die von der Luftwirtschaft so stark kritisierte Anhebung der Steuer im Mai überschaubar. Michael Müller-Görnert, verkehrspolitischer Sprecher vom VCD.
Also der normale Fluggast merkt das ja gar nicht. Also diese Erhöhung jetzt der Luftverkehrssteuer, die ja da als mit 25% beschrieben ist, auf einem normalen Europaflug ist das pro Strecke, pro Passagier 3 €. Und ich sehe keinen, der wegen 3 € höherer Luftverkehrssteuer nicht ins Flugzeug steigt.
Immer mehr Unternehmen in Deutschland werden Daten geklaut. Sie werden ausspioniert oder sabotiert. Deutsche Unternehmen sagen jetzt, so große Schäden durch Cyberangriffe gab es für sie noch nie. Die Täter, nicht nur Kriminelle, die Geld sehen wollen, sondern vor allem ausländische Geheimdienste. Johannes Kuhn berichtet.
Der repräsentativen Unternehmensbefragung im Auftrag des Branchenverbands Bitkom zufolge sagen inzwischen mehr als 80% der deutschen Firmen, Opfer geworden zu sein. Opfer des Diebstahls von Daten oder von IT-Geräten, Opfer digitaler oder analoger Spionage oder gar Opfer von Sabotage.
Man kann wirklich ersehen daraus, wie konfliktreich und wie spannungsgeladen die heutige Zeit ist und mit welchen harten Bandagen eigentlich gespielt wird,
sagt Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. Auch die Schadenssumme sei um gut 30% auf inzwischen 267 Milliarden Euro gestiegen, so die Studie, wobei solche Schätzungen nicht unumstritten sind. Sinan Seelen, Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, zählt die Ziele der digitalen Industriespionage auf.
Wir sehen einen Abfluss von Kundendaten, wir sehen einen Abfluss von Daten im Bereich Forschung und Entwicklung, im Bereich der von M&A, also im Endeffekt der Aufkäufe, der Partnerschaften von Unternehmen. Auch das bietet gute Ansatzpunkte, in Anführungsstrichen. Mitarbeiterdaten werden entnommen, aber auch Schwachstellen, die dann später für Sabotageoperationen genutzt werden können.
Die meisten Cyberangriffe kamen laut Umfrage zuletzt aus China, das damit Russland von Platz 1 verdrängt. Ein weiteres Fazit: Die Angriffe auf die Wirtschaft seien zwar vorwiegend digital, sie nehmen aber auch analog zu. Digitale Sicherheit und physische Sicherheit dürften deshalb nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Insgesamt kristallisieren sich einige Branchen als besonders betroffen heraus, so Verfassungsschützer Seelen.
Rüstungsindustrie ist im Fokus staatlicher Akteure, das ist nicht weiter erstaunlich. Wir sehen eine Zunahme im Bereich Logistik. Wir sehen eine Zunahme in den Sektoren, in denen eine Aufholjagd in Anführungsstrichen anderer Staaten stattfindet. Da denke ich vor allem nach wie vor an Air and Space, da denke ich nach wie vor an Batterietechnologien, da denke ich nach wie vor an künstliche Intelligenz.
Seelen und Wintergerst fordern die deutschen Unternehmen entsprechend dazu auf, die Schutzmaßnahmen hochzufahren. Noch immer seien Daten und Server oft schlecht geschützt. Hinzu käme die Verwundbarkeit durch komplexe Lieferketten. Auch Cyberangriffe auf Systeme von Zulieferern und Dienstleistern könnten schwerwiegende Folgen haben, so Bitkom-Chef Wintergerst, der diese Erkenntnis mit der Forderung nach einer Stärkung des IT-Sicherheitsstandorts Deutschland verbindet. Letztlich müsse man auch bei Sicherheitssoftware die Abhängigkeit von ausländischen Anbietern verringern.
Wenn man nur Technologie einkauft und die auch woanders entwickelt wird, hat man hinterher auch nicht mehr die Beurteilungsfähigkeit über diese Technologie. Und wenn man die Beurteilungsfähigkeit über die Technologie verliert, ist man irgendwann digitale Kolonie. Und ich denke, Europa und auch Deutschland sollte keine digitale Kolonie sein, sondern ein digital fortschrittliches Land sein.
Insgesamt sehen sich laut Befragung 2/3 der deutschen Unternehmen durch Cyberangriffe in ihrer Existenz bedroht. Noch vor einem Jahr war es erst knapp die Hälfte.
Schnelles Internet, das könnte man in einem hochentwickelten Land wie unserem eigentlich erwarten. Aber Deutschland ist auf dem 3. Platz der Industrieländer beim Glasfaserausbau. Warum müssen hier so viele so lange auf einen Glasfaseranschluss warten? Und wenn er kommt, warum wird er dann nicht schnell fertig? Christian Sachsinger hat recherchiert.
3 Videokonferenzen am Tag, konstant im Chat, E-Mails, ein Film runterladen, ein paar Stunden lang online spielen. Wir sind immer öfter online und unser Datenverbrauch verdoppelt sich, ungefähr alle 3 Jahre. Und deswegen brauchen wir ein schnelles, ein superschnelles Netz.
Was muss, das muss.
Das sagt Tim Höttges, Chef der Telekom, in einem Werbevideo. Er bohrt eigenhändig Löcher in Hauswände, um zu demonstrieren, wie wichtig für ihn der schnelle Ausbau des Glasfasernetzes jetzt ist.
Perfekt!
Naja, allzu lange hatte die Telekom auf ihre alten Kupferkabel gesetzt, die lagen ja schön überall im Boden. Und auch die Politik in Deutschland kam spät zu der Überzeugung, dass wir ein Glasfasernetz brauchen. Viel später als andere Länder. Und so kommt es, dass in Deutschland nach einer aktuellen Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, OECD, nur rund 11% aller Breitbandanschlüsse Glasfaser sind. Im OECD-Durchschnitt sind es 40%, in Südkorea sogar 90%. Im Glasfaser-High-Speed-Ranking liegt Deutschland auf Platz 36 von 38.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Das war Angela Merkel im Jahr 2013. Das klang schon damals nicht gerade nach Turbo-Boost für die Digitalisierung. Aber seit einigen Jahren wird jetzt ja auch in Deutschland ausgebaut. Alles gut? Von wegen. In Isen, einer kleinen Gemeinde in Oberbayern, ist die Deutsche Glasfaser am Start, nach der Telekom der zweitgrößte Anbieter in Deutschland. Die Deutsche Glasfaser hat mit den Menschen in Isen Verträge abgeschlossen und prompt rückten im Jahr 2020 auch die Bagger an. Die ersten Anschlüsse wurden verlegt, leider kommt aber kein Highspeed-Internet in den Häusern an. Es kommt gar nichts. Die Anschlüsse sind tot. Bis heute. In dem bayerischen Örtchen ragen Glasfaserkabel aus der Erde. Das Netz ist schon innerhalb der Gemeinde unterbrochen. Christine Pettinger, die Geschäftsleiterin des Marktes Isen.
Hauptproblem war, dass die Baufirma die Pläne nicht eingehalten hat und die Deutsche Glasfaser aus unserer Sicht eben nicht ausreichend kontrolliert hat. Zum Beispiel sind Leitungen nicht in der öffentlichen Straße verlegt worden, sondern in Privatwegen, ohne dass man die Betroffenen vorher gefragt hat, oder ist es zickzack gelegt worden, bestehende Rohre haben angebohrt worden, die Verlegetiefen haben nicht eingehalten worden und so weiter.
Wichtig zu wissen ist, nicht die Deutsche Glasfaser hat sich hier verbaggert, sondern ein Subunternehmen. Solche Subunternehmen sind überall in Deutschland dabei, das schnelle Netz auszubauen. Es soll jetzt ja schnell gehen und deswegen kommen nicht nur etablierte Baufirmen zum Zug, sondern alle, die sofort losbaggern können. Und der Fall Isen zeigt, welche Folgen das im schlimmsten Fall hat. Und es gibt noch weitere Probleme. Straßen werden ein zweites Mal aufgerissen, weil ein Anbieter ein eigenes Kabel verlegen will. Nervig für Anwohner und potenzielle Kunden. All das sorgt nicht gerade für ein gutes Image der neuen Kabel und viele Menschen sind skeptisch. Auch weil sie sich von Vertriebsmitarbeitern der Anbieter an der Haustür bedrängt fühlen. Die Rede ist von Drückerkolonnen. Und so ist es dann alles in allem doch mehr als fraglich, ob 2030 tatsächlich überall Glasfaser verfügbar ist und das Ziel der Bundesregierung erreicht wird.
Und damit fehlt uns noch die Wirtschaftspresseschau. Viele Zeitungen kommentieren den Streik der Gewerkschaften UFO und Vereinigung Cockpit bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines. Dazu steht im Handelsblatt.
Den Streik der Gewerkschaften UFO und Vereinigung Cockpit bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines kommentieren zahlreiche Zeitungen, so auch das Handelsblatt. Der Ausstand ist keine Folge gewerkschaftlicher Gier und Geltungssucht, sondern eines alten Geschäftsprinzips der Lufthansa. Immer wieder verlagert der Konzern Flüge weg von der Kernmarke mit dem Kranich auf dem Heck hin zu Neugründungen ohne Lufthansa-Tarifverträge und echte Mitarbeiterbeteiligung. Das lief so bei der italienischen Air Dolomiti, mehreren Eurowings-Teilen und der mit DHL betriebenen Frachtlinie Aerologic. Und zuletzt eben bei Discover. Die Motive sind offensichtlich. Das Verfahren senkt die Betriebskosten, weil Mitarbeiter ohne Tarifbindung niedrigere Löhne bekommen und flexibler einsetzbar sind als ihre Kollegen bei der Marke Lufthansa. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung stimmt zu. Vieles, was der Konzern gerade unternimmt, folgt dem Ziel, profitabler zu werden. Nur deshalb wurden Discover und Lufthansa City geschaffen. Es bleibt dennoch die Frage an das Management, ob für eine gelingende Wende derart tiefe Gräben wie im Discover-Konflikt gerissen werden müssen. Lufthansa kann sich, wie es aktuell scheint, zunächst auf das Aussitzen des Konflikts versteifen. Irgendwann entsteht schon eine, wie auch immer, geartete Einigung. Doch in der Zwischenzeit kosten Streikfolgen Geld und Kundenvertrauen. Auch die Südwestpresse beschäftigt sich mit einem Verkehrsthema. Das Blatt aus Ulm blickt auf die Deutsche Bahn. Die Situation ist bitter. Statt günstigere Tickets und mehr Verkehr auf der Schiene wird es in den kommenden Jahren womöglich weniger Züge und teurere Fahrkarten geben. Die Bundesregierung hat zwar versprochen, eine Lösung für das Problem zu finden, doch die Zeit drängt. Bereits jetzt laufen die Kunden weg. Bisher fehlen die Konzepte und der Wille, etwas gegen das Missmanagement auszurichten. Nötig wäre mehr Kontrolle. Der Bund muss in der Lage sein, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Und das war die Wirtschaftspresseschau in der Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk. Die nächste Wirtschaftssendung können Sie hören um 17.05 Uhr mit meinem Kollegen Benjamin Hammer. Jetzt kommt hier gleich Steffi Orbach durch die Tür mit Deutschland heute und der Perspektive junger Wähler in Sachsen. Ich bin Sandra Pfister, ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Tschüss.